Ja, genau. Heute ist irgendwie lang, ne? Aber ich hatte gerade so im Lobpreis den Eindruck, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, spielt Zeit überhaupt keine Rolle. Auch was die Anbetung angeht. Ob wir dann 5 Minuten anbeten oder 20 Stunden, spielt keine Rolle. Wir haben die Kraft. Ob Mose jetzt 40 Tage da oben ist und nichts isst und nichts trinkt, spielt keine Rolle. Zeit spielt keine Rolle in der Gegenwart Gottes. Nur mal so, als Gott wird das durchbringen heute, was er vorhat. Ja, okay. Wir sehen zum Beginn der Predigt einen kleinen Filmausschnitt. Ja, ihr werdet denken, typisch Arthur. Ist in der Tat mein Lieblingsfilm. Ja, was soll daraus werden in dieser Predigt? Ja, ein Gedanke, den ich hatte, ist, wenn wir glauben, dass dieses unser Jahresmotto in der Fülle Gottes leben, in eine Kultur der Königskindschaft hineinwachsen, von Gott inspiriert ist, und das tun wir, das glauben wir, und wenn Gott uns damit hineinnimmt, als Leitung und auch als Prediger, Menschen in eine bestimmte Richtung zu führen, und zwar in diese, so ist mir bewusst geworden, dass wir Menschen damit in Schwierigkeiten führen. Und ich halte das jetzt nicht für eine besonders tolle Nachricht, aber ich halte das für den Erfolg dieses Unternehmens für eine unheimlich wichtige Nachricht, dass es unheimlich wichtig ist, das zu wissen. Jeder, der sich auf den Weg in die Freiheit macht, macht sich auf den Weg, in Schwierigkeiten zu kommen. Wenn wir Ja sagen oder Ja gesagt haben zu einem Leben mit Gott, dann wissen wir nicht so genau, was uns erwartet. Wir kennen die Wege Gottes, die er für uns hat, nicht so genau. Im Psalm 1 heißt es, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Gott kennt die Wege, die vor uns liegen. Er kennt die Stationen auf dem Weg. Er kennt die Details. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. So heißt es im Buch Jesaja, und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Was die Sache durchaus spannend und herausfordernd macht. Denn wenn wir seine Wege gehen, dann gehen wir sie im Vertrauen und auf der Grundlage seiner Möglichkeiten. Als Petrus auf dem Wasser auf Jesus zuging, ging er diesen Weg im Vertrauen und auf der Grundlage der Möglichkeiten Gottes. Das war nicht Petrus Weg, da auf dem Wasser zu gehen. Es war Gottes Weg für ihn. Petrus wäre diesen Weg ohne Jesus niemals gegangen. Niemals. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir Gottes Wege gehen wollen, müssen wir uns aber klar sein, dass es Wege sind, die wir ohne ihn niemals gegangen wären, weil sie für uns unmöglich sind zu gehen. Und deswegen ist es, wenn wir Jesus nachfolgen, hat es sowas von auf dem Wasser gehen immer wieder. Immer wieder. Und das ist das ist überwältigend. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Wir wissen nicht so genau, was vor uns liegt. Wir haben keine detailreiche Karte, wo es lang geht. Tata. Aber Gott gibt uns zwei mächtige Orientierungshilfen mit auf den Weg. Zum einen sind das seine Zusagen, die wir in seinem Wort finden. All die mächtigen Zusagen Gottes für unser Leben. Und das lohnt sich. Wir haben das mal bei den Teenies gemacht vor kurzem. Da haben wir einfach mal so Goldsuchen gespielt mit so einem Sieb. Einfach mal nur mal ein Buch genommen, das Buch der Sprüche, und einfach mal geguckt, welche Zusagen macht denn Gott denen, die ihm sein Leben anvertrauen. Und das war super, ne? Wir haben da echt so viele Goldklumpen gefunden, und so können wir die Bibel durchsieben und wirklich diese Zusagen nehmen, auf die wir natürlich nur zurückkommen können vor Gott, wenn wir sie kennen. Aber das ist eine der Orientierungshilfen. Wir wissen nicht genau, wie es geht, aber wir haben diese Zusagen, die haben wir im Gepäck. Und die andere Orientierungshilfe ist eine Wegskizze. Eine Wegskizze, die Gott uns mit auf den Weg gibt. Keine detailreiche Karte, aber eine Skizze. Jeder Nachfolger Jesu bekommt eine solche Skizze an die Hand. Und diese Skizze ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel vom Auszug aus Ägypten bis in das verheißene Land Kanaan. Wir dürfen diese Geschichte studieren und wir dürfen insbesondere aus dieser Geschichte lernen. Genau um diese Wegskizze geht es heute in dieser Predigt und ich möchte sie heute mit euch zusammen so einmal so zeichnen mit Worten, dass ihr die dann auch so mal ja, betrachten könnt oder einfach, dass ihr euch dessen bewusst seid. Die Skizze beginnt, dieser Weg, die Wegskizze beginnt in Ägypten und sie beginnt mit einem Volk, das Sklaverei, Unfreiheit und Unterdrückung erleidet unter einem Pharao, der längst nichts mehr wusste von Josef, von Jakob und von all den leiblichen Nachkommen Jakobs. Und der Weg Gottes mit seinem Volk Israel beginnt mit einem Plan, den Gott teilt mit einem Mann namens Mose. Und dieser Plan besteht, ja, einfach gesagt darin, das Volk Israel von Punkt A nach Punkt B zu bringen, von Ägypten nach Kanaan. Anders formuliert ist es der Plan Gottes, sein Volk von der Sklaverei in die Freiheit zu führen, von dem Mangel in die Fülle und von einer Position der Schwäche und Rechtlosigkeit in eine Position der Herrschaft und Stärke. Und so beginnt dieser Weg Gottes, diese Wegskizze, sehr ereignisreich, sehr turbulent. Durch die Hand Gottes wird Israel aus Ägypten herausgeführt durch 10 Katastrophen nationalen Ausmaßes. Sie verlassen das Land nicht auf ihren Wegen. Israel verlässt Ägypten nicht auf ihren Wegen, sondern auf Gottes Wegen. Ihre Wege wären nämlich das Land durch die Philister gewesen, das wäre das kürzeste gewesen, der kürzeste Weg. Aber sie gehen den Weg auf Gottes Wegen, auf den Wegen, die sie ohne ihn nicht gegangen wären. Gott führt sie sichtbar, und zwar in Form einer Wolkensäule und einer Feuersäule, bei Tag mit einer Wolkensäule, bei Nacht mit einer Feuersäule, und sie folgen einfach dieser Erscheinung. Genau. Der Weg Gottes führt sie dann zum Schilfmeer, das sie durchqueren und das ihren Verfolgern dann im wahrsten Sinne des Wortes zum Untergang wird. Und das ist so dieser erste Teil. Ich skizziere ja nur die Geschichte, ja. Die kennt die sowieso. Dieser erste Teil auf dieser Wegskizze, Auszug aus Ägypten, möchte ich zusammenfassen mit der Überschrift Turbulenzen. Das ist eine unheimlich turbulente Zeit für das Volk Israel. Turbulenzen ist einfach da das Schlagwort. Vielleicht könnt ihr diese Skizze während der Predigt so gedanklich anfertigen. Ja? Steht jetzt ganz am Anfang, Auszug aus Ägypten, Turbulenzen. Und auf den Auszug aus Ägypten folgt der Durchzug. Und zwar der Durchzug durch diverse Wüsten. Sie erleben nicht nur eine Wüstenzeit, sondern sie erleben eine ganze Reihe. Und auf diesem Weg der Wolken- und Feuersäule folgend, kommen die Israeliten in existenzielle Schwierigkeiten. Zum Beispiel in Form von Hunger, in Form von Durst, in Form von Menschen. Sie erleben Krieg und Auseinandersetzung eben mit Menschen, aber auch mit Gott, der mitunter hart mit ihnen ins Gericht geht aufgrund ihres störrischen Verhaltens. Es ist eine Zeit für die Israeliten, in der sie immer wieder auf die Probe gestellt werden und in der sie immer wieder mit der Situation, mit ihrem Weg und mit ihrem Gott hadern. Sind wir auf dem richtigen Weg? Meint Gott es gut mit uns? Wo führt Gott uns hin? Es ist eine Zeit, in der sie immer wieder auf die Probe gestellt werden, ob sie Gott vertrauen. Und das ist die zweite Station, ja, wenn wir die Skizze erweitern, geht es weiter mit dem Durchzug durch diese Wüsten. Und dieser Wegstrecke auf der Skizze kommt das Schlagwort Prüfung zu. Prüfung. Und nach dem Durchzug durch diese Wüsten, wie gesagt, 40 Jahre, hat dieser Abschnitt gedauert, folgt der Einzug, also Auszug, Durchzug, folgt der Einzug in das gelobte, verheißene Land Kanaan. Und was erwartet sie dort? Es erwartet sie kein herzlicher Empfang, es erwarten sie Völker, die keine Anstalten machen, ihnen das Land zu überlassen. Gott hat sie in ein Land geführt, das gar nicht frei war. Finde ich wirklich krass. Er hat ihnen ein Land gegeben, was besetzt war, was gar nicht frei war. Und keine der Städte und Völker Kanaans rollen ihnen den roten Teppich aus, sondern Josua, der Nachfolger Mose, erobert eine Stadt nach der anderen im Kampf. Und zwar nicht immer gleich. Finde ich auch einen wichtigen Punkt. Es gibt immer wieder neue Strategien, es gibt immer wieder neues Wirken Gottes, wie diese Städte eingenommen werden. Sie tun das nicht im Vorübergehen, es ist ein langer Prozess. Das heißt, dass Josua, der Nachfolger Mose, er kämpfte lange mit den Königen des Landes. So heißt es im Buch Josua. Und weiter heißt es dann, es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Hiviter, die in Gibeon wohnten, sondern sie eroberten sie alle im Kampf. Und so bekommt dieser dritte Teil der Wegskizze Einzug in das verheißene Land von mir, das Wort Kampf. Habt ihr das so mitgeschrieben in euren Gedanken? Oder mitgezeichnet? Dann lasst uns diese Wegskizze doch mal betrachten. Auszug aus Ägypten, Turbulenzen, Durchzug durch diverse Wüsten, Prüfung, Einzug in das verheißene Land, Kampf. Das sind so die Schlagworte und Überschriften der Skizze, und das ist das, was uns erwartet. Auf dem Weg in das verheißene Land. Das ist das, was uns erwartet auf dem Weg in die Freiheit. Ja, nicht so besonders einladend, oder? Turbulenzen, Prüfung und Kampf. Und ich möchte euch mit dieser Predigt, in dieser Predigt ermutigen und auch trösten, diesen Weg zu gehen, beziehungsweise ihn weiterzugehen. Ganz einfach, weil es sich lohnt zu gehen, weil es sich lohnt, diesen Weg zu gehen und weil es ein guter Weg ist. Und ich möchte die Schlagworte dieser Skizze bezogen auf unser persönliches Leben, was hat das denn eigentlich mit uns zu tun, nochmal durchgehen. Dabei geht es mir nicht darum, die Dinge schön zu reden, sondern sie aus anderen Aspekten heraus zu betrachten oder einfach sie etwas zu erläutern. Ja, Turbulenzen. Es kommt in unserem Leben zu Turbulenzen bei Veränderungen. Das ist genau wie beim Wetter. Wenn es einen Wetterumschwung gibt, wenn es zum einen deutlich wärmer wird, dann kommt es meistens zu einem recht starken Wind. Und Veränderungen sind gut, wenn Gott sie in unser Leben bringt. Turbulenzen sind nicht angenehm, das kann man nicht sagen. Sie sind es nicht im Flugzeug und sie sind es auch nicht im Alltag. Sie sind es nicht in unserem Leben. Aber denk mal an die Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See ist und dieser Sturm kommt. Da kann man wirklich von Turbulenzen sprechen. Die Jünger hatten Angst, und ich bin mir recht sicher, ihr kennt solche Situationen in eurem Leben, wo ihr so eine solche Angst hattet aufgrund von Turbulenzen in eurem Leben, wo ihr wirklich dachtet, oh Mann, wie geht das Ding aus? Und dann nehmt die Geschichte und schaut einfach mal, Jesus ist die ganze Zeit dabei. Jesus ist die ganze Zeit dabei und er ist so entspannt dabei, dass er sogar schläft. Die Situation, er ist in Kontrolle die ganze Zeit. Das ist ein Trost, den wir daraus ziehen können, auch wenn es in unserem Leben turbulent ist, wenn es Turbulenzen gibt. Der Entscheidungsprozess zur Entscheidung, Jesus nachzufolgen, wenn wir uns auf den Weg machen in die Freiheit, das ist ein Prozess voller Turbulenz, voller innerer Aufruhr und Spannung. Und oft erleben wir in dieser Zeit auch erstaunliche Erlebnisse. Zum nächsten Punkt, Prüfungen. Ich denke, Christen erleben häufig, wir erleben häufig nach dieser Zeit der Euphorie, die ja zum Beispiel beim Volk Israel auch eingetreten ist, als sie da durch dieses Meer gezogen sind, da waren sie ja berechtigterweise euphorisch, was Gott da gerade getan hat. Wahrscheinlich konnten sie es auch gar nicht wirklich glauben oder irgendwie noch nicht glauben schon, aber nicht so richtig realisieren, was da passiert ist. Da war eine Euphorie, da gibt es dieses Lied des Mose. Sie waren voller Freude, und diese Freude haben wir auch, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir wenn wir uns auf den Weg gemacht haben mit ihm, wenn wir begriffen haben, vielleicht auch in dem Moment, dass wir ewiges Leben haben, dann ist diese Euphorie da. Und häufig erleben wir als Christen nach dieser Euphorie, dass Dinge einbrechen. Häufig gibt es dann Wüstenzeiten, die wir durchleben. Und die sind alles andere als angenehm. Und in diesen Wüstenzeiten können wir leicht an den Punkt kommen, an den wir uns fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist Gott mit mir? Meint es Gott gut mit mir? Hat Gott etwas mit mir vor? So vertrocknet, wie ich bin? Und ich denke, diese Wüstenzeiten, das sind Zeiten, in denen wir vorbereitet werden auf das, was vor uns liegt. So wie es beim Volk Israel auch war. Gott hat die Israeliten durch diese Wüstenzeiten vorbereitet auf dieses Erbe, was er ihnen geben wollte. Altes zerbricht, damit Neues entstehen kann. Und diese Wüstenzeiten, in jeder Wüstenzeit gibt es Oasen. Und Gott führt uns dadurch. Prüfungen sind ja landläufig eher so negativ. Ich glaube auch unter uns. Prüfung ist, wenn du das hörst, ist nicht so positiv besetzt. Bei Studenten und Schülern auch nicht so sehr. Ihr dürft mir auch widersprechen, wenn das so sein sollte. Da schwingt so landläufig Unangenehmes mit. Aber wenn wir im Zusammenhang unseres Weges mit Gott in die Freiheit von Prüfungen sprechen, dann ist, denke ich, eine Sache wichtig zu wissen. Gott gibt uns keine Prüfung, dass wir sie nicht bestehen. Das ist nicht die Absicht von Gott, uns irgendwie eine Prüfung zu geben, dass wir darin versagen oder darin untergehen oder so, sondern er gibt sie uns zur Orientierung. Gott gibt uns Prüfungen zur Orientierung, damit wir wissen, was wir schon so drauf haben und was nicht. Und er will uns die Gnade geben, die Prüfungen zu bestehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Auf unserem Lebensweg, das ist für mich ein schönes Bild, Gott nimmt sich auf unserem Lebensweg ganz liebevoll einzelne Hürden und setzt sie auf unseren Weg, damit wir sie überwinden. Er will uns diese Überwinderfreude geben, so ähnlich wie ein Hürdenläufer in der Leichtathletik. Der hat kein Problem mit seinen Hürden, der liebt seine Hürden, weil das ist sein Leben, das ist sein Rhythmus, das ist sein Sport. Und Gott nimmt sich wirklich, ich meine es ernst, ja, liebevoll und setzt diese Hürden auf unseren Weg und wir dürfen sie überwinden und diese Freude dabei haben mit ihm zusammen. Es sind auch keine Hürden von der Stange, sondern jede Hürde in unserem Leben ist maßgeschneidert für unseren persönlichen Weg. Gut, kommen wir zu dem Schlagwort Kampf. Für mich ist dieses Wort Kampf absolut positiv besetzt. Warum auch immer, keine Ahnung, ich bin so gestrickt. Vielleicht geht's euch auch so. Ich meine damit nicht die Kriege in unserer Welt und das Leid, das damit verbunden ist, sondern ich meine den guten Kampf des Glaubens, der uns bestimmt ist auf diesem Weg. Und wir erleben auf diesem unserem Weg mit Gott in die Freiheit, in dieses verheißene Land. Ich komme nachher noch drauf, was dieses verheißene Land für uns ist. Wir erleben den Kampf gegen die Mächte, weil Gott hat uns ein Land gegeben, was nicht frei ist. Es ist nicht frei. Wir müssen es erst einnehmen mit ihm zusammen. Es ist nicht frei. Das heißt nicht, wenn du zum Glauben kommst, dass Angst in deinem Leben nicht mehr existiert. Dieser König ist weiterhin in deinem Leben. Wenn du zum Glauben kommst, heißt das nicht, dass Sorge in deinem Leben nicht mehr existiert. Auch diesen König gibt es noch. Und er will regieren. Die Angst möchte in deinem Leben regieren. Die Sorge möchte in deinem Leben weiter regieren. Die sagt nicht einfach, ach, du bist jetzt da. Ach, dann gehe ich mal. Ach, du hast Jesus gefunden. Die Völker sind auch nicht alle verschwunden, nur weil sie wussten. Sie hatten zwar Respekt, großen Respekt, aber sind nicht alle verschwunden, als sie hörten, dass Gott mit Israel da ist. Josua hat alle, hätte ja sein können. Sie hätten gemerkt, Gott ist mit Israel durch dieses Meer gezogen, Gott hat das Meer geteilt, da können wir eigentlich auch gleich verschwinden. Was sollen wir da noch ausrichten? Haben sie aber nicht gemacht. Und genauso werden diese Mächte, wenn sie mitkriegen, dass du jetzt zu Jesus gehörst, verschwinden sie auch nicht einfach so. Sondern da wartet ein Kampf auf uns. Dieser Kampf ist uns in die Hände gegeben, aber wir müssen ihn trotzdem führen und wir werden ihn auch spüren. Das ist auch nicht immer angenehm oder da ist eine Dynamik drin, da passiert etwas. Ja. Im Hebräerbrief heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ich liebe diesen Kampf, weil der personifizierte Sieg, Jesus Christus, in meinem Team ist. Und mehr noch, dieses Team anführt. Wenn ich in einer Fußballmannschaft spiele, in der ich zusammen mit Lionel Messi und Neymar spiele, denke ich, habe ich gute Chancen auf den Sieg. Wenn ich in einem Team bin mit Jesus, habe ich alle Chancen auf den Sieg. Er ist in meinem Team. Ich bin in seinem Team, besser gesagt. Und wir hatten vorhin den Eindruck mit dem, wir sollten nicht selber versuchen, Held zu sein. Aber wir haben einen Helden. Und das ist Jesus. Und dem dürfen wir folgen. Und wir dürfen mit ihm zusammen, was für eine Ehre, wir dürfen mit ihm zusammen siegreich sein. Er auf dem Pferd, wie es in der Offenbarung da so steht, ne? Er auf dem Pferd, wir dürfen mit ihm diesen Kreuzzug in Anführungsstrichen führen. Ja, ich bin gerade dabei, euch zu trösten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Fühlt ihr euch getröstet? Ich versuche das weiterhin. Ja, ich versuche das. Ich bin noch nicht fertig. Ich mache noch weiter. Ich möchte einfach diese Skizze noch weiter auswerten. Mir ist aufgefallen, diese Skizze, Auszug, Durchzug, Einzug, Turbulenzen, Prüfung, Kampf, da steckt eine Handschrift Gottes drin. Und bin ich auf drei Punkte gekommen. Gott begleitet sein Volk auf diesem Weg, den ich dargestellt habe, mit seinem übernatürlichen Wirken. Ob das der Stab von Mose ist, der zur Schlange wird, ob das die Teilung des Schilfmeers ist, ob das der Einsturz der Mauern in Jericho ist oder die 10 Plagen, die über Ägypten kommen. Gott bezeugt sich selber auf diesem Weg durch übernatürliche Zeichen und Wunder. Und ich denke, das ist das, was wir auch erleben dürfen. Wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dürfen wir das erleben und wir werden es erleben. Wir werden es erleben, dass wir immer wieder übernatürlich, es gibt schwierige Dinge, okay, aber wir werden immer wieder sein übernatürliches Wirken erleben, im Großen wie im Kleinen. Wir sind gerade hier in unserer Gemeinde dabei, eine Kultur aufzubauen, in der wir uns einander erzählen von diesen Wundern Gottes in unserem Leben. Und das kommt jetzt gerade so auf. Seid offen dafür. Ich denke, das ist einfach eine Bereicherung, dass wir uns da ermutigen. Anderes Ding ist, Handschrift Gottes auf diesem Weg ist Versorgung. Finde ich auch einen ganz tröstlichen Aspekt. Also diesen ganzen Weg durch die Wüsten und bei dem Auszug, bei dem Einzug, Gott versorgt sein Volk die ganze Zeit. Und zwar in Fülle, mit allem, was es braucht, noch darüber hinaus. Sie ziehen ja aus Ägypten aus mit reicher Beute. Sie bekommen diese Gunst vom Volk und das Volk steckt ihnen noch alles Mögliche zu. Ja? Also sie ziehen mit vollen Taschen aus. Und selbst in der Wüste erleben sie Versorgung und Fülle, eben in Form von Manna und Wachteln. Also einfach so dieser Gedanke bei dieser Wegskizze, Gott versorgt die ganze Zeit, egal wie turbulent es ist, egal wie ob da eine Prüfung ist, egal ob da Kampf ist, Gott versorgt. Gott vergisst uns nicht auf unserem Weg. Er versorgt uns. Und ein ganz tröstlicher Punkt ist auch Gottes Führung. Das ist echt ein Ding. Gott führt sein Volk die ganze Strecke auf eine klare und deutliche, also ich meine, deutlicher geht es nicht. Am Tag in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Und oft fühlen wir uns so orientierungslos. Aber wenn wir das einfach mal rausziehen aus der Sache, Gott führt uns selbst in Wüstenzeiten, selbst in turbulenten Zeiten. Turbulente Zeiten haben ja oft so den Charakter, dass wir nicht wissen, wo oben und unten rechts und links ist. Gott versorgt uns selbst in turbulenten und auch in Wüstenzeiten auf eine klare und deutliche Art und Weise. Wir müssen dann einfach, wenn wir uns in so einer Situation befinden, einfach mal darauf achten, wie führt mich jetzt Gott gerade? Er ist da, er führt dich. Er führt dich. Seid mal dafür offen. Einfach, wenn ihr in so einer schwierigen Situation seid oder reflektiert das mal. Er führt dich. Er führt dich auch in dieser Zeit. Und zwar deutlich. Und ich möchte jetzt einfach noch einen Schritt weiter gehen, euch zu ermutigen. Und zwar, indem wir auf das Ziel schauen, das vor uns liegt. Das Volk Israel hatte dieses Land Kanaan, das verheißene Land vor sich, das sie ja nicht kannten. Und es heißt in 5. Mose 8, 7 bis 10, so halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Das ist eine wunderbare Stelle, finde ich, wo dieses Land beschrieben wird, wo diese Fülle beschrieben wird. Und was ist dieses Land im übertragenen Sinne für uns? Zuallererst ist es unser himmlisches Vaterland, nach dem wir uns sehnen. Das ist das Ziel, so wie Paulus es sagt. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist unser Ziel. Aber was schreibt Paulus da? Was schreibt er da? Wir haben eine himmlische Berufung. Was stellst du dir darunter vor? Wir haben eine himmlische Berufung. Unsere himmlische Berufung ist zum einen ganz allgemein, mit Gott zusammen zu sein, und zwar in alle Ewigkeit. Darüber hinaus haben wir auch eine besondere himmlische Berufung. Das ist unser Platz, der für uns im Himmel vorgesehen ist. Unsere Aufgabe, da, wo wir hingehören. Und wir haben auch eine Berufung hier auf der Erde. Im Allgemeinen, und zwar mit Gott zusammen zu sein, einfach mit ihm zusammen zu leben, mit ihm abzuhängen. Und auch im Besonderen, unseren Platz zu finden hier auf der Erde. Gott sagt zu Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für alle Völker. Gott hat mich und dich ausgesondert für eine bestimmte Aufgabe. Ich habe mal einen Prediger sagen hören, Gott hat dich geschaffen, um einer Not zu begegnen. Hier auf der Erde. Und jetzt haltet euch fest, niemand kann dieser Not, zu der Gott dich geschaffen hat, ihr zu begegnen, so gut begegnen wie du. Niemand. Nicht Birgit Schindler, nicht Joyce Meyer, nicht irgendwer. Niemand kann diese Aufgabe so gut lösen wie du, zu der Gott dich ausgesondert hat. Er hat einen Platz für dich hier auf dieser Erde. Und vielleicht sagst du, ich bin doch nichts Besonderes. Ich kann doch nichts Besonderes. Und Jeremia sagt auch etwas ganz Ähnliches. Er sagt, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Und Gott sagt zu seinen Bedenken, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und predigen alles, was ich dir gebiete. Sage nicht, ich kann das nicht, sondern Gott bringt dich an den Platz. Und das ist der Platz, den Gott für dich vorgesehen hat, hier auf der Erde, für den er dich von Anfang an ausgesondert hat. Deine ganz persönliche Berufung, dein ganz besonderes Glück. Und da machen wir uns auf diesen Weg. Dahin sind wir auf dem Weg. Das ist unser verheißenes Land hier auf der Erde. Und die Turbulenzen und Prüfungen und Kämpfe in deinem Leben bereiten dich genau auf diesen Platz vor, dass du an diesem Platz mit ihm leben kannst. Und das ist dein ganz persönlicher Himmel auf Erden, dieser Platz. Und ich möchte mich jetzt zum Schluss der Predigt an die wenden, die sich auf diesem Weg befinden. Und die vielleicht gerade in einer Wüstenzeit sind, vielleicht mitten im Kampf, vielleicht noch ganz am Anfang. Ich möchte mich jetzt auch an die wenden, die durch Turbulenzen auf diesem Weg ins Straucheln gekommen sind, die vom Weg abgekommen sind, die vielleicht auch ein Stück weit aufgegeben haben und dieses verheißene Land abgeschrieben haben oder in Frage stellen, aufgrund von Schwierigkeiten und Nöten, von Turbulenzen, Prüfungen. Vielleicht hattest du diese Wegskizze auch gar nicht. Jeder kann diese Wegskizze einsehen, aber vielleicht war dir das gar nicht so bewusst, als du dich auf den Weg gemacht hast. Ich denke, Gott möchte euch trösten, möchte uns trösten und herzlich einladen, wieder einzusteigen auf diesem Weg, mit ihm weiterzugehen. Er wird uns nicht überfordern, denn er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Ich möchte euch einladen, die das betrifft, die so das Gefühl haben, sie straucheln auf dem Weg und brauchen einfach Ermutigung und Trost und möchten sich vielleicht auch neu entscheiden, diesen Weg weiterzugehen, nach vorne zu kommen. Könnt ihr nochmal spielen? Einfach auch als Ausdruck, als Symbol für den Aufbruch und als Einladung Gottes an euch zu handeln. Ja, wir können es einfach so machen, wenn wir jetzt Gott anbeten. Lasst uns einfach alle diesen Gott anbeten, der uns vorangeht. Und einfach die merken, Mensch, das trifft mich. Ich brauche da jetzt einfach Zuwendung und Trost und möchte mich da vielleicht auch neu entscheiden. Die kommen einfach nach vorne. Das Ministry-Team kann dann noch dazukommen zum Beten. Und wir gucken einfach, was Gott macht.